Ich darf heute predigen. Mein Name ist David Joel Scheer oder auch DJ. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich möchte dir zu Beginn einfach die Frage stellen, kennst du das, wenn so Menschen bevorzugt behandelt werden oder die so hervorgehoben werden bei den Geschwistern, also meine großen Schwestern, ich habe ja 6 Schwestern, ich habe 2 Brüder, da würden meine Schwestern sagen, ja die Kleinen, für die wurden immer, das waren die Prinzen, wo ich sage, wir hatten es voll schwer, ey. Also sie sagen schon so, ja, die wurden voll bevorzugt behandelt. Aber mir ist ein anderes Beispiel dafür eingefallen und ich finde dieses Beispiel so cool. Für bevorzugte, behandelte Menschen. Ich hatte in unserem Dorf Ilienwort, wir mussten immer so 45 Minuten in die nächste Stadt fahren zur Schule und morgens stand da immer so einer aus einer türkischen Familie, der war richtig nett, das war eine größere Familie, die hatten 4, 5 Kinder, also unsere Familie war deutlich größer, aber er war richtig cool und wir hatten uns auch immer richtig verstanden. Und irgendwann hatte sein Vater so einen kleinen Dönerladen, so einen Dönerwagen eigentlich gekauft, so bei uns im Dorf, und hat da seinen Dönerladen aufgemacht. Und dann waren wir da essen und er hatte mich auch zum Geburtstag eingeladen und ich habe das umsonst bekommen, war richtig toll. Und dann ist mir auf der linken Seite aufgefallen, das ist so cool, also auf der linken Seite waren ganz viele Familienbilder, aber nur von einem Kind. Also es waren so 5, 6 Bilder und da waren nur vom jüngsten Kind diese Bilder da. Und Richard hat dann auch so zu mir gemeint, so, ja, der bevorzugt den Kleinen. So. Das habe ich auch so gedacht, so, ob da nicht vielleicht jemand bevorzugt behandelt wird? Naja, als ich eine Predigt von Antonio Weil gehört habe, vor ein paar Wochen, ist mir ein Bibelvers komplett ins Auge gesprungen. Ein, wo man sich vielleicht am Anfang denken könnte, da wird jemand bevorzugt behandelt. Ich nehme euch mit, wir sind Markus 16, wir sind auf dem Höhepunkt des Evangeliums am Ende von Markus. Und auf diesem Höhepunkt sind 3 Frauen, Salome, die Mutter des Jakobus, und Maria Magdalena, die haben Gewürze gekauft und sie gehen zum Grab und sie wollen den Leichnam salben, das war ein Zeichen so der Betroffenheit, und die wollen diesen Leichnam salben. Und da ist mir Folgendes ins Auge gesprungen. Und jetzt wirst du dir gerade denken, warum erzählst du uns das? Wir kennen das. Leute, passt auf. Ich bin mal gespannt, ob ihr es wirklich kennt. So, Mann, komm. Danke. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Es ist Markus 16, 4-7, wer mitlesen möchte in der Bibel. Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazaräer, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben, hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er auch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wisst ihr, als ich diese Predigt gehört habe, ist mir eine Sache da aufgefallen. Warum wird hier Petrus extra genannt? Warum steht da die Jünger und Petrus? Ist Petrus jetzt so cool gewesen, dass der hier nochmal extra genannt wird? Ja, ich habe meine Jünger und ich habe den Petrus. Der war echt der Hammer. Wir nennen ihn hier extra. Also Petrus. Also man könnte hier meinen, so ein Stück weit Johannes Markus, der auch übrigens Markusbrief geschrieben hat, hat unter anderem, der war mit Paulus unterwegs, der war mit Barnabas unterwegs und der war auch mit Petrus unterwegs, also er kannte auch Petrus, dass vielleicht auch Petrus bei ihm saß, ja, heb mich mal hervor. So. Oder er wird bevorzugt behandelt. Könnte man eventuell daraus lesen? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das so? Warum ist dieses und Petrus da? Warum steht das da? Und ich möchte mit dir ein bisschen ins Markus-Evangelium gucken, weil ich glaube, dass dieser Autor uns etwas erzählen will. Und ich werde jetzt nicht in anderen Evangelien rumspringen, weil ich glaube, wenn Markus wirklich etwas hier sagen will, dann steht es hier in diesem Evangelium. Und wir werden nicht in Matthäus es finden oder in Lukas. Interessant ist, dass zur Parallelstelle in Matthäus das und Petrus nicht da ist. Also diese ganzen Autoren haben immer eine ganz eigene Perspektive auf Jesus. Und ich nehme dich mal mit. Und dazu ist mir dann eine Stelle eingefallen, ganz am Anfang von Markus. Markus 1, 16-18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihr Netz und folgten ihm nach. Also, ich habe mal gedacht, dass wir die Berufung direkt mal mit reinnehmen, um zu verstehen, wer ist Petrus. Jetzt seht ihr den Namen Petrus hier nicht. Simon hieß er vorher und er hat den Beinamen Petrus später im Laufe der Geschichte mit Jesus bekommen. Und hier in diesem Vers sehen wir, dass Petrus berufen wird. Also Petrus ist berufen, er wird berufen von Jesus, er ist ein Nachfolger Jesus, er ist ein Jünger, ein Lernender und soll zu einem Menschenfischer ausgebildet werden. Das ist eine, würde ich sagen, sehr wichtige Stelle einfach, auch in Petrus Laufbahn sozusagen, diese Berufung. Aber die Frage ist dann natürlich, wenn er ein Menschenfischer wird, er berufen ist zum Menschenfischer, was ist denn überhaupt ein Menschenfischer? Also war er vorher Fischer und jetzt soll er Menschen fangen. Also soll Menschen erreichen. Er soll Menschen erreichen fürs Reich Gottes. Und dann stellt sich die Frage, ja, was sind das für Menschen? Und ich glaube, diese Frage ist ein bisschen einfach zu beantworten. Das sind verlorene Menschen. Menschen, die noch nicht das Evangelium haben. Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Petrus soll später in diese Nachfolge reingehen von Jesus. Also wir sind ja jetzt direkt in Markus 1, vorhin waren wir in Markus 16 im Schluss. Und nach diesem Schluss, also nachdem das Jesus auferstanden sei, soll er in die Nachfolge gehen, soll er das Reich Gottes verkündigen, soll er Menschen erreichen und ich würde auch sagen verlorene Menschen. Und ich denke, so eine Berufung, Menschenfischer zu sein, die haben wir auch als Kirche. Hier gemeinsam als Kirche, dass wir sagen, hey, wir wollen Menschen erreichen. Das können natürlich, und ich glaube, wenn wir über solche Menschen reden, die wir erreichen wollen, dann reden wir ganz oft über, ja, die noch nicht christlich sind. Wir reden über die, die noch nicht christlich sind, die noch keine Christen sind. Aber ich glaube, ich möchte mal einfach ganz kurz eine andere Perspektive mal einnehmen. Was ist mit den Menschen, die verloren sind? Oder was sind die Menschen, die wir verloren haben als Kirche? Was ist mit den Menschen, wo wir vielleicht Mist gebaut haben, die wir vergrault haben, wo wir ein böses Wort gesagt haben? Was ist mit diesen Menschen, die vielleicht so sauer sind, dass sie keine Lust mehr haben auf Gott und Jesus und das aufgrund vielleicht auch unserer Gemeinde manchmal oder einer anderen Gemeinde oder unserer persönlichen Beziehung? Ich denke, als Menschenfischer sollen wir diese Menschen auch erreichen. Und da sind wir natürlich als Gemeinde auch total schön, dass wir den Bereich der Seelsorge haben, wo Menschen sich genau um diese Menschen kümmert und dass auch mal Jahre hinweg eine Beziehung herrscht, um mit diesen Menschen das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Also, was ich aber mit dir hier feststellen möchte, ist erstmal, was wir uns merken müssen, Petrus war ein Jünger und er war berufen, Menschenfischer zu werden. Er war berufen, das Reich Gottes zu verkündigen. Er war dazu berufen. Aber rechtfertigt das hier schon eine Hervorhebung, dass man sagt, Jünger und Petrus und dem Petrus? Und dann würde ich sagen, nein. Jetzt würdest du vielleicht sagen, aber DJ, was ist denn mit Petrus? Der war doch der Fels der Gemeinde. Das war doch der, wo Jesus seine Gemeinde drauf bauen wollte. Und dann sage ich, ja, sehr interessant. Ist aber nicht in diesem Evangelium. Ich habe gesagt, ich bleibe in diesem Evangelium. Ich bleibe in Markus und diese Stelle gibt es in Matthäus. Und klar, der Name Petrus steht. Der Name Petrus bedeutet Fels. Das ist ein Wortspiel mit dem griechischen Wort Petra. Das bedeutet Fels und das ist auch ein riesengroßer Zuspruch. Doch wenn ich mir so recht überlege und über Markus 16, Vers 7 stelle, dann stelle ich mir vielleicht die Frage, vielleicht stelle ich mir eine falsche Frage. Vielleicht versuche ich hier gerade, was ganz falsch aufzuarbeiten. Vielleicht versuche ich hier gerade, ein ganz anderen Blickwinkel einzunehmen und vielleicht ist es gar nicht eine Hervorhebung. Was wäre, wenn dieser Vers 7? Aber geht hin, sagt seinen Jüngern um den Petrus, dass er auch nach Galiläa vorangeht, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Was ist, wenn das eine absichtliche Trennung ist? Was ist, wenn Petrus seine Berufung verfehlt hat, diese Berufung, die wir gerade gesehen haben? Was ist, wenn er kein Jünger mehr ist? Was ist, wenn diese Trennung hier gekommen ist in dieser Verse, weil er gesagt hat, ey, der Petrus, Der nicht. Der ist kein Jünger mehr. Was ist, wenn das eine absichtliche Trennung ist und es gar keine Hervorhebung ist, sondern es sind die Jünger und wir sagen es dem Petrus. Und um das weiter zu verstehen, springen wir ein bisschen weiter im Evangelium. Wir gehen in das, wo wir vielleicht sagen können, das gibt uns vielleicht eine Antwort. Zwei Kapitel vorher. Petrus hat da zwei sehr wichtige Geschichten. Wir gehen in Markus 14, 27 bis 31. Nach dem letzten Abendmahl haben die Jünger Lobpreis gemacht und sind auf den Ölberg gegangen. Und Jesus sagt Folgendes, ab Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir einen Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und alle die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er sagte aber desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Ja, wir hören hier die Ankündigung. Jesus sagt, hey, ihr werdet euch zerstreuen. Keiner von euch wird mehr mit mir sein. Die Schafe zerstreuen sich. Und so war es auch. Doch gleichzeitig kündigte er auch an, hey, ich werde auferstehen und ich werde nach Galiläa vorausgehen. Was auch sehr interessant ist, dass er die Jünger in Galiläa trifft, der Ort, wo die ersten Jünger berufen wurden. Ein kleiner Bogen, den wir hier im Markus-Evangelium sehen, ein Bogen von Markus 1 zu Markus 16, der hier gezogen wird. Doch Petrus sagt, wenn dich alle verlassen werden, ich werde es nicht. Oder wie in Markus Vers 28 steht, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus antwortet darauf, hey, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus geht weiter und er sagt, Petrus sagt, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ja, Petrus, wir sehen, wie Petrus vorangeht. Die anderen Jünger ziehen mit später und sagen das Gleiche. Wir sehen, wie Petrus sagt, ich werde dich nicht verleugnen. Wer sagt, ich stehe zu dir. Ich bin an deiner Seite. Wir gehen durch den Tod. Ja, ich würde mit dir sterben. Doch wir erinnern uns, wie es weitergegangen ist. Wir erinnern uns an diese Geschichte. Wir erinnern uns, wie die Magd ihn anspricht. Später in Markus 14. Der da gehört zu Jesus. Der da gehört zu Jesus. Und er ist verleugnet. Dann sagt sie, dieser ist von ihnen. Doch er verleugnete es. Doch die sagt es ein drittes Mal. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und du sprichst dieselbe Sprache. Aber ab Vers 71 steht, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Da krähte Hans zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Ja, Petrus in dieser Stelle, ein toller Freund. Noch vorher sagt er zu Jesus, ich stehe mit dir. Ich bin voll bei dir. Ich bin an deiner Seite. Und dann, wo sich alle zerstreuen, wird er ihn auch, wie Jesus es angekündigt hat, verleugnet er ihn dreimal. Und ich frage mich, wie ich auf sowas reagiert hätte. Also jetzt nicht in der Situation, dass ich gestorben wäre, aber wenn mich ein Mensch so verraten würde, wenn ein Mensch so mir ein Versprechen gibt, mir so etwas erzählt, mit zu mir sagt, ich stehe an deiner Seite, ich würde mit dir sterben und dann eine kurze Zeit später wird er mich dreimal verleugnen und sogar fängt er an zu fluchen und zu schwören, dass er mich nicht kennt. Ich würde wahrscheinlich sowas sagen wie, du kannst mir gestohlen bleiben, ey, wirklich. Ich will dich nie wiedersehen. Du bist mir ja so ein richtig falscher Freund. Ja, und dann lesen wir das Ende, 42. Und er begann zu weinen. Ich will gar nicht wissen, wie es dann war, als Petrus es gehört hat, dass Jesus gestorben ist. Wer gesehen hat, er ist jetzt tot. Ich stand nicht zu ihm. Er auch nicht davon ahnte wahrscheinlich, auch wenn es Jesus oft angekündigt hat, dass er auferstehen wird. Und dann stelle ich mir die Frage, ist es okay, als Christ zu versagen? Dürfen wir scheitern? Ist es okay, zu weinen und zu verstehen, zu sagen, ich habe das extrem falsch gemacht? Oder ist dieser Fehler zu viel? Es ist einer zu viel. Ich glaube, dass es ganz oft bei unserer Gemeinde passiert. Ich glaube, ganz oft bei unserer Gemeinde passiert dieses, guck mal, die Gemeindeleitung war gescheitert. Die Gemeinde hat versagt. Guck mal, die Predigt war nicht so gut. Die Gemeinde hat versagt. Guck mal, die haben sich gestritten. Die Gemeinde hat versagt. Dass es ganz oft dieses Scheitern, dieses Versagen ganz oft gezeigt wird. Und auch gerne in letzter Zeit. Dass Menschen sich treffen und auf uns zeigen und sagen, hey, diese Kirche oder DJ oder das läuft nicht gut. Und ja, so eine Situation hatte ich extrem vor mir, wo ich selber in so einer Situation, wie wahrscheinlich Petrus war, der gescheitert ist, der versagt hat, wo ich selber am Boden lag, wo ich selber gesagt habe, scheiße, das ist, ich habe hier jetzt was Kacke gebaut. Ich lag am Boden meiner Wohnung und habe angefangen zu weinen, weil ich gedacht habe, ey, wie kannst du eigentlich für Jesus etwas in dieser Welt bewirken? Wie kannst du was machen? Du kriegst diese Kleinigkeit noch nicht mal hin. Wie soll das etwas werden mit dir? Und tatsächlich hat mich dann auch Lobpreis wieder rausgeholt aus diesem Loch, dass ich wieder aufgestanden bin. Doch wenn wir jetzt in diesen Vers, oder wenn wir in die Verse 16, 4 bis 7 wieder gehen und uns das nochmal angucken, und wir gucken ab Vers 6, und er spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazaräer, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wie wir sehen? Jesus hat gesagt, ich werde, nachdem ich aufgestanden bin, euch nach Galiläa vorausgehen. Und dann wird mir dieser Vers klar, dass es hier vielleicht gar keine Extranennung ist, sondern dass es ein extra Auftrag ist. Dass ich muss mir so ein Stück weit vorstellen, wie Petrus diesen Zeitpunkt da war und sich vielleicht sogar gedacht hat, ich bin kein Jünger mehr. Ich habe versagt. Wie ich das vielleicht oft so in meinem Leben denke, wie wir das vielleicht auch manchmal als Kirche denken. Wir haben versagt, was können wir denn jetzt in dieser Stadt noch bewirken? Wir haben gescheitert, wir sind einmal gescheitert und wir sind gescheitert. Und da muss ich mir Gott im Himmel vorstellen, weil er schickt ja diesen jungen Mann. Im Matthäus-Evangelium ist es ein Engel. Zumindest schickt er diesen Boten, diesen Beauftragten Gottes ins Grab. Und wenn er beauftragt wurde und diese Botschaft bekommen hat, hat er sie auch von Gott bekommen. Und dann muss ich mir so ein Stück weit vorstellen, wie Gott im Himmel ist und sagt, hey, du gehst gleich runter, du gehst gleich ins Grab. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass du den Petrus auch nennst. Dass der Petrus die Botschaft hören muss von der Auferstehung. Dass gerade Petrus die Auferstehung jetzt braucht, denn dem geht es nicht gut. Weil der sieht sich vielleicht nicht mehr als Jünger. Der braucht es, der ist gescheitert, der hat Jesus verleugnet. Und der muss jetzt hören, er ist auferstanden. Er ist einer dieser verlorenen Menschen. Er ist einer dieser Menschen, die vielleicht, wie bei uns zur Kirche gehört haben, sich dann als in die Außenseiterrolle gedrängt haben oder in die Rolle, was heißt Außenseiter, aber in die Rolle gedrängt haben, ich gehöre hier nicht mehr hin. Und dann sagt der Engel und Petrus. Es geht hier, glaube ich, ganz, ganz stark darum, dass das eine Weitsicht ist auf Gottes Plan. Denn diese Berufung, die wir in Markus 1 gehört haben, die am See Galiläa gesprochen wurde, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, die bleibt bestehen. Und er sagt, hey, Petrus ist gescheitert, der hat mich verleugnet. Ja, der hat mir ein Riesenversprechen gesagt, der hat gesagt, ich würde sterben. Doch trotzdem gehört er weiterhin zu meinem Plan. Trotzdem habe ich diese Weitsicht auf ihn. Trotzdem. Er sieht ihn nicht als Verräter, er sieht ihn nicht als falschen Freund, er sieht immer noch Petrus. Er sieht immer noch Petrus, den Fels. Er sieht Petrus, den Menschenfischer. Er sieht nicht irgendjemanden, der gescheitert ist, irgendjemanden, der ein Fischer ist, irgendjemand, wo er sagen würde, ja, der, wie vielleicht auch ein Pharisäer zu der Zeit bauen würde, war klar, der ist ein Fischer. War klar, ein Fischer, dass du es nicht schaffst. Sondern er sieht viel mehr. Und ich glaube, er sieht in jedem Einzelnen von uns viel mehr. Und es ist okay, dass wir scheitern. Es passiert. Es passiert, dass wir scheitern. Und es passiert, dass in unserer Kirche Leute kommen und uns auf uns zeigen und sagen, wir wären gescheitert. Aber die Frage ist, ob wir dann weiter aufstehen, weitergehen und sagen, hey Gott, ich weiß, du hast mich hierher berufen. Ich weiß, du hast mich hingebracht und ich weiß, die Auferstehung ist da und ich weiß, wir machen hier weiter und ich weiß es. Und dafür habe ich mich auch entschieden, hier weiterzumachen und zu sagen, nein, ich verlasse jetzt nicht die Kirche. Und deswegen bin ich auch von diesem Boden da wieder aufgestanden, weil Gott viel mehr an mich sieht, als ich vielleicht selber an mir sehe. Dass er vielleicht viel mehr sieht, dass er vielleicht sagt, hey DJ, du bist nicht dieser Typ, für den du dich hältst. Ich sehe in dir diesen Jugendreferenten, ich sehe in dir viel mehr, ich sehe in dir einen Prediger, ich sehe in dir einen Leiter, ich sehe in dir in jemanden, der Menschen erreichen kann. Und das spricht uns Gott zu, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich glaube, dass dieser Vers und Petrus, dass die Trennung nicht aus Versehen ist. Und dass diese Trennung keine Hervorhebung ist, sondern um einfach nur mal zu untermauern, dass auch Petrus zu denjenigen gehört, die das Evangelium empfangen. Weil in Markus 16, kannst du auch nachlesen, gibt es keine Auflistung mehr der Jünger. Wir haben dieses Markus 14 und dann kommt nochmal Markus 10, die Verkündigung, wo Maria Magdalena das nochmal erhält. Es kommt das Ganze, es kommt die Aussendung und auch Petrus gehört dazu und auch wenn Petrus gescheitert hat. Und wir als Kirche gehören auch dazu. Und ja, wir sind nicht perfekt, aber die Frage ist, machen wir weiter und sehen wir weiter in Gottes Weitsicht auf unseren Plan? Auch wenn wir Verfehlungen gemacht haben und auch wenn wir vielleicht manchmal Zerbruch haben. Folgt mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Amen.